Rüdiger, we're back.
Ah, we're back.
Surprise Album Release.
Yes.
Macht man ja heutzutage so, ne?
Ja.
Taylor Swift hat es vorgemacht.
Mhm.
Mit Folklore.
Ja.
Und wir machen es auch. Aus dem Nichts.
Ja. There goes the last great Berlin Mitte Podcast Legacy.
Ja. Meinst du, wie wird unsere Legacy sein, wenn es uns mal nicht mehr gibt, der Brennerpass? Wie wird man sich an den Brennerpass erinnern?
Vergesst sie schnell.
Also gar nicht.
Ja.
Okay, war auch gut.
Das, ja.
Und auch ein Resümee.
Ja.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist der Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore. Er ist
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweiting, dem Honiglieferant.
Oder dem Honiglieferanten.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ohne euch kein Brennerpass, ohne uns natürlich auch nicht. Deshalb
also nur mit eurer Unterstützung geht's auch nicht.
Genau, nicht übermütig werden.
Ja.
Also wir helfen euch gegenseitig, ihr könnt uns was spenden und wir podcasten für euch. So einfach geht das. Ihr könnt es via PayPal machen oder mich um meine Kontodaten bitten und mich dann plündern. Meine E-Mail-Adresse ist bernie.meyer@gmail.com.
Kann man das plündern? Nee.
Nein. Das dachte ich früher immer.
Ich dachte immer,
ich kann niemand meine Bankdaten geben, sonst werde ich ausgeraubt.
Ja, aber ist schon lange her.
Sonst geht der zu Raiffeisen, Geiselhöring, Pfaffenberg und sagt, hier, habt doch die Kontonummer. So mein Konto.
Nee, das nicht. Nein, das nicht. Das habe ich nie gedacht.
Ja.
Ich habe gedacht, man könnte irgendwie so Lastschriftverfahren machen, aber das...
Ja, so meine ich das ja auch.
Ach so.
Ja, einfach so irgendwo anmelden und dann sagen, hier, buchen Sie bitte mein Sky-Abo für Sky All-Inclusive bitte von diesem Konto ab. So habe ich mir das vorgestellt.
Ich habe meine EC-Karte verloren mit einem Portemonnaie und dann hat jemand per Lastschriftverfahren dann verschiedene Pornoseiten dann gebucht. Das wurde dann bei mir abgebucht.
Ah, das hat schon funktioniert.
Das hat funktioniert, ja.
Okay.
Dann habe ich, ja.
Das ist eine gute Verwendung von einer fremden EC-Karte, finde ich.
Das, ja, jetzt vom, ja, guck mich nicht an mit so leuchtenden Augen. Ja. Aber Pornhub hat doch wieder, das ist doch der eindeutige Beweis, dass die zweite Welle im Anrücken ist. Pornhub haut wieder einen Gratis-Monat raus, Bernie.
Ah, ja.
Brauchst du gar nicht.
Wieso?
Ja, weil Porno eh kostenlos ist.
Ach so, ja. Aber nicht die Filme von Erika Lust zum Beispiel.
Erika, ist das der Künstlername von Erika Steinbach, oder?
Nein, das wäre nicht schlecht. Nee, das ist eine schwedische Pornoproduzentin, die tatsächlich relativ niveauvolles Zeug macht.
Aha.
Richtig gutes Zeug.
Okay.
Sag mal, Rüdiger,
ja.
Wir müssen kurz was sagen zu uns. Ne? Mm. Wir sind nämlich wieder zurück, wie ihr vielleicht gehört habt. Surprise Podcast Drop overnight. Und wir haben ein bisschen was geändert an der Sendung, aber nicht viel.
Musik. Gar nicht so viel. Aber wir haben viel drüber geredet, was man ändern könnte.
Und da, um dann letztlich nichts zu ändern.
Eigentlich. Letztendlich, also wir heißen immer noch Brennerpass.
Ja.
Und ich will auch nie wieder drüber reden.
Sollen wir zum Spaß mal sagen, was wir für Titel hatten?
Oh, wir hatten tolle Titel.
Ja.
Aber wollen wir die jetzt hier für oben raushauen, ja?
Ein paar.
Drei,
wir nennen drei.
Also lange, sehr weit vorne war Shut Up, Meyer und Rudolf.
Ja. Und davor lange auf Platz 1 war Meyer und Rudolf auf hoher See.
Auf hoher See, stimmt.
Und Meyer und Rudolf über alles.
Ja, über alles, das klang uns dann zu pan-podcastisch.
Pan-Pascal.
Ja.
Wir haben uns vorgenommen, nicht allzu viel zu ändern.
Total,
wir gehen auf euer Feedback ein auch. Wir sprechen weiter über das, was uns so passiert ist.
Also wie gesagt, wir ändern nichts.
Ja, Moment.
Nein, Moment. Moment. Nein, das stimmt nicht.
Was in der Welt so passiert ist, wir haben ein paar Kulturtipps auf Lager, weil Leute, ihr müsst irgendwas gucken. Jetzt ist ja jetzt wichtiger denn je. Zweite Welle ist im Anmarsch. Aber wir haben immer ein zentrales Thema der Woche.
Das ist neu.
Manchmal auch ein Gast.
Gästin. Das ist wirklich das sehr Neue, ne?
Ja. Und unser heutiges Thema, und von dem weichen wir auch nicht ab, das wird das Zentralelement des Brennerpasses. Und es hat den Vorteil, dass ihr quasi auch alte Folgen dann irgendwann mal hören könnt und sagt, Mensch, ich habe vor 6 Wochen den Brennerpass verpasst, ist eigentlich alles ein alter Hut. Nein, weil dann sagt ihr, vor 6 Wochen hat der Brennerpass über das Thema Kondome gesprochen und ich wollte immer schon wissen, wie ist der Take vom Brennerpass zum Thema Kondome?
Ja.
Also höre ich das nach. Der Mehrwert wird.
Wobei Kondome, wenn wir jetzt darüber reden würden, worüber reden wir nächste Woche? Und du würdest den Vorschlag machen, Kondome. Ja. Dann würde ich sagen, Wortspiel intended, das ist mir zu kleinteilig.
Alright. Ich dachte, es kommt sowas wie lange du schon verheiratet bist.
Nee, nein. Ich glaube, wir würden über Verhütung wäre vielleicht ein Thema. Oder?
Ja.
Wir haben schon größere, also das will ich damit sagen. Darauf will ich eigentlich hinaus.
Oder die Periode.
Zum Beispiel. Ja. Oder Sexualität vielleicht sogar.
Es sind Themen, die uns interessieren.
Ja.
Es sind aber auch Themen, über die wir eh schon was wissen. Genuin Bescheid wissen. Es sind Themen, über die wir gar nichts wissen und die wir uns erarbeiten.
Oh ja.
Es können tatsächlich so Sachen sein wie unsere Top 5 Seefahrerfilme, wie wir es schon mal hatten vor ein paar Monaten. Mhm. Es kann aber auch sowas wie heute sein. Und zwar heute ist unser Thema
Mexiko.
Ja, schön. Fängt schon blöd an.
Fängt schon blöd an, weil wir uns im Vorfeld nicht darüber geeinigt haben, wie wir es aussprechen. Ja. Sagen wir Mexiko oder?
Wir sagen Mexiko, oder?
Wir sagen Mexiko. Alles andere ist Quatsch. Ja. Also nicht Quatsch, aber für uns auch irgendwie anmaßend. Genau.
Gut.
Das heißt ja auch, nee.
Anfangen wollen wir mit der selbst erfundenen Hörerfrage der Woche. Marita H. aus Lemgo schreibt: Schön, beim ersten Take musstest du bei Lemgo noch so lachen. Ne?
Ja, du hast mich erwartungsvoll angeguckt, so wieder lachen, ne? Ja.
Okay, aber gut, also ich Lemgo sehr lustig. Man kann es nicht erzwingen.
Ja. Lemgo klingt so ein bisschen, hat der Tönnies da nicht Fleischfabriken?
Klingt so,
ne?
Ja.
Ah, ich weiß dann, Lemgo. Ah.
Also Marita H. aus Lemgo schreibt, jetzt muss ich lachen, Bernie, was hat sich in deinem Leben verändert seit der Brennerpasspause? Mhm. Marita, schön, dass du fragst. Schön, dass du schreibst auch.
Dass du wieder fragst.
Und per Brief auch. Ne?
Ja,
sehr gefreut. Ich habe übrigens wirklich einen Leserbrief, Hörerbrief bekommen.
Per Post?
Ja, per Post. Von einer Frau, die den Sekten-Podcast gehört hat und sich danach in verdammte Erleuchtung und in Brennerpass reingegraben hat. Also eine Komplettistin.
Wow.
Eine Bernie Meyer-Komplettistin. Und die hat mir eine ganz wunderschöne Postkarte geschrieben. Ja. Okay, gut. Marita, du wolltest wissen, was sie verändert hat. Ich sag's dir in einem Satz, ich höre jetzt Jazz.
Das hättest du mir vorher sagen sollen.
ich habe jetzt viele so alte Jazzplatten gekauft. Weißt du, wenn es so heiß ist, ist das kühlt mich, cool Jazz kühlt mich runter. Gerade höre ich Jazz, Samba, Charlie Bird und Stan Getz. Aha. Ich mag aber auch gern das Collabo-Album, ne, von Duke Ellington und John Coltrane. Und ich mag einfach Charlie Mingus so gerne. Weißt du, wie ich auf Charlie Mingus gekommen bin?
Nein.
Ich stand im Plattenladen und habe an Howard Moon gedacht von Mighty Boosh.
Okay.
Und der sagt auch immer, hey, die Charlie Mingus-Platte, und macht dann so Bassgeräusche. Bum, 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 bum. Und Vince Noir sieht ihn an und sagt, das ist so ziemlich das Schlimmste und Uncoolste, was es auf der ganzen Welt gibt.
Okay.
Hat mich inspiriert. Charlie Mingus.
Und auf welcher Seite bist du jetzt?
Ich bin auf der Howard Moon-Seite. Alles andere ist mir jetzt zu hip.
Okay.
Ja, ich mag nichts Hippes mehr. Ich höre jetzt nur noch cool Jazz. Mhm. Aber vielleicht ist cool Jazz jetzt hip und ich bin wieder auf mich selbst reingefallen. Okay, Marita, ich höre jetzt cool Jazz.
Ja.
Es gibt einen Redaktionshamster hier.
Mhm. Stimmt.
Ja.
Genau. Hat der einen Namen eigentlich?
Ja, Hamsti Damsti.
Hamsti Damsti, gut.
Ja, also nichts sagen, dann hat mein Sohn ihm gegeben.
Ich
finde ihn gar nicht schlecht.
Er reiht sich nahtlos ein in Cubimus Prime und.
Ja, Lewis Carroll.
Ja.
Annotation. Genau. Und das Schlimmste ist. Jazz und Hamster, aber das Schlimmste ist, Rüdiger, ich sag's dir jetzt, Marita, ich sag's dir auch, ich habe jetzt einen Fahrradkorb.
Nein.
Ja. Weil wenn irgendwas signalisiert.
Vorne oder hinten?
Hinten. Mhm. Jetzt wird er alt, behäbig und jetzt macht er
sich. Ich weiß, ich werde nie vergessen, Bernie, aber da bist du auch sehr hart mit dir selber. Ich werde nie vergessen, wie du mich angeguckt hast, als du mich zum ersten Mal Fahrradfahren an sich findest du schon seltsam, wenn ich das tue?
Aber nur, wenn du es tust.
Wenn ich es tue. Ja. Beziehungsweise du bist überrascht. Ich habe dich vor ziemlich genau einem Jahr mal mit dem Fahrrad überholt und habe dich dabei nicht gesehen. Du warst zu Fuß unterwegs. Und dann war dann sozusagen zuerst an dem Treffpunkt, wo wir uns dann später getroffen haben, da hast du gesagt, du hast mich gerade mit dem Fahrrad überholt. Das sah so souverän aus. Also ich bin Fahrrad gefahren, ohne hinzufallen.
Oh.
So, also du hast da so. Und aber
du spielst jetzt doch auf meinen Fahrradunfall an.
Nein, tue ich doch gar nicht. Nein, pass auf, worauf ich wirklich eigentlich hinaus will, jetzt hast du es aufgebracht, ist, wie du mich angeguckt hast, als ich einen Rucksack getragen habe beim Fahrradfahren. Also da bist du auch zu hart mit dir selber. Das kann man machen. Fahrradkorb ist auch völlig in Ordnung übrigens.
Naja, ich habe
ja auch. Wir müssen alle viel mehr Fahrrad fahren, Bernie. Das sagt der Mobilist.
Ich fahre die ganze Zeit Fahrrad.
Ich weiß.
Rauf und runter.
Ja, aber deshalb will ich nur sagen, sowas können wir uns. Ich finde schöne Fahrräder wichtig. Ich finde, man sollte die Ästhetik nicht über Bord werfen. Aber ein Fahrradkorb an sich finde ich gut.
Ja, weißt du, das ist nämlich, weil ich schwitze so mit Rucksäcken am Rücken. Auch im Winter übrigens.
Mhm.
Ja. Und die letzte Freundin hat es mir schon immer versucht, schmackhaft zu machen, aber da glaube ich, habe ich mich so ein bisschen aus Protest einfach.
Ja.
Und jetzt.
Eins der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, als ich in der Distel angefangen habe, regelmäßig zu proben schon mal, war eine Fahrradtasche, die man so klick an den Gepäckträger so seitlich dran klicken kann. Das ist nicht so dumm.
Auch kurz mit dem Gedanken gespielt, aber dachte, nee, so weit gehe ich nicht. Ja. Das ist mir zu heftig.
Was soll als nächstes passieren?
Nordseeurlaub? Ja, ich möchte noch einen Funken Menschlichkeit irgendwie mir bewahren.
Also gut, so viel zu mir mal. Du bist zu hart mit dir selber und dem Rest der Menschheit. Gut.
Ach ja. Okay. Rüdiger, wie ging es dir?
Über den Sommer?
Ja, du warst auf Amrum.
Ja, ich war auf Amrum.
Ist das Motto von Amrum eigentlich Komrum? Der Touristic Claim? Komrum?
Nein. Das mit so einer Art von Humor brauchst du den nicht kommen. Also erstens, der Claim von Amrum ist, warte mal, haben die einen? Die haben so einen friesischen Claim, den man überall sieht. Der ist, der klingt ein bisschen hart. Lieber tot als Sklave. Allerdings auf Friesisch.
Okay.
Das liest man überall. Da sage ich jetzt vielleicht nichts zu. Amrum, weiß nicht, aber das schönste Wort, was lustigste mir eingefallen ist, weißt du, wie die Amrumer zum Nasen-Mundschutz sagen?
Ich hab's schon wieder vergessen.
Snutenpulli. Snutenpulli ist schön, oder?
Ja, sehr schön.
Ich finde, dieser ganze dieser Blödsinn um die Masken wird doch eigentlich, also Leute, stellt euch nicht so an mit eurem Snutenpulli, zieht einen Snutenpulli an.
Ja, ich habe übrigens die Humble Beginnings von dieser Covid-Demo gesehen, als ich da vor zwei Wochen oder wann es war, oder vor einer Woche?
Vor einer Woche. Also jetzt, wir haben heute Montag, also es war nicht jetzt gestern, sondern vor 8 Tagen.
Ja, als ich da gelaufen bin, Tiergarten, da muss ich sagen, da waren ganz viele Leute, so vom Schlag, kam mir vor, so vom Schlag irgendwie Musiklehrer, 50 plus. Denkst du, das ist repräsentativ?
Ich weiß nicht. Mir tun jetzt schon wieder die Musiklehrer leid, Bernie. Du kannst doch nicht die armen Musiklehrer.
Ah ja. Ja, ich hätte da nicht. Ich hätte es nicht sagen sollen.
Ich hätte es nicht sagen sollen.
Das trifft wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu. Ja. Okay, gut. Dein Highlight vom Amrum vielleicht?
Vom Amrum. Ach du, wie immer Amrum an sich. Was wir nicht hatten, ist das, was wir jetzt gerade haben, heißes Wetter. Ich mag ja kein heißes Wetter. Die einzigen Orte, wo ich heißes Wetter aushalte, ist an Orten, wo es wenig Allergene gibt und auf Amrum. Also logischerweise auf Amrum. Aber diesmal war es, wir haben die Insel verlassen, ohne dass einmal so einen richtig schönen, richtig warmen Strandtag gegeben habe. Wir halten auch mal ein bisschen kleinen Regenguss aus. Ich gehe auch ins Wasser bei niedrigen Temperaturen so. Aber es hätte mal ein bisschen schöner sein können. Aber grundsätzlich ist das alles ein Highlight.
Okay, und du hast Fischbrötchen, Matthias-Brötchen gegessen.
Ja, und ich habe dir eins mitgebracht, Bernie.
Ja, ich wollte gerade drauf raus.
Ein Matthias-Pikant, das ist etwas, das kenne ich wirklich nur von da oben.
Hat mich sehr gefreut, hat sehr gut geschmeckt.
Chili eingelegter Matthias.
Ich war in Travemünde, habe da auch viel Fischbrötchen gegessen, bin aber auch aus der einen oder anderen Fischbude geflogen.
Geflogen?
Ja, bei der einen, glaube ich, weil ich die Maske nicht rechtzeitig aufgesetzt hatte.
Ach,
ja, also bin so angeraunzt worden, dass ich dann nicht mehr rein wollte. Die andere war sehr skeptisch, weil ich Pommes wollte. Das hat ja nicht gefallen.
Ja.
Eigentlich nur gefragt, ob es es gibt.
Aber es gab da keine.
Ja, wobei, da muss man sagen, das war auch in Boltenhagen. Das war gar nicht in Travemünde.
Nee, Boltenhagen isst man keine Pommes, das weiß man. Ich sag dir, auf Amrum kannst du Pommes bestellen. Also zum Beispiel bei der einen, ich erzähl mal von der unfreundlichen Fischbude, die jetzt mittlerweile freundlich ist. Das kannst du da machen, aber was du da nicht kriegst, ist Ketchup oder Mayo. Da gibt's, Ja, Ketchup, Mayo ist das Letzte. Nein, da gibt es nur Remoulade zu den Pommes.
Okay.
Mhm. Gut. Gut.
Okay. In Travemünde.
Ja.
Hatte ich übrigens auch das mein bisher most scariest Pandemie, Corona, Covid-Erlebnis.
Ja.
Und zwar musste ich nämlich, ich und mein Best Buddy nach dir, mit dir, parallel zu dir, gleichzeitig synchron zu dir.
Wir kommen dann klar.
Ja. Wir mussten mit dem Zug von Lübeck nach Travemünde fahren. Das war der erste Ferientag und die Bahn war offensichtlich nicht darauf vorbereitet, dass es ein paar mehr Leute als vier gibt, die von Lübeck nach Travemünde Strand wollen. Und ich glaube, da waren nur zwei Waggons und die waren so fest, also die waren so voll gefüllt, prall gefüllt, dass wir quasi mit den Gesichtern an den Fenstern klebten.
Ich habe das Filmplakat von Zombieland vor Augen.
Ja, fand ich zu, also ich finde, man hätte jetzt,
Das ist nicht Zombieland, welcher ist denn das?
Weiß ich nicht.
Was Zombieland ist mit Woody Harrelson, ja. Ich meine aber den mit dem Engländer, mit dem Pack.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß nicht, wir wissen alle.
The World's End oder so ähnlich.
Ja.
Genau, auf jeden Fall dachte ich, da hätte man vielleicht an der Bahn administrativ eingreifen können, noch einen anderen Waggon anhängen zum Ferienbeginn, sagen, jetzt bitte nicht mehr einsteigen, der Wagen ist schon mit 100 Leuten zu viel. Überhaupt jemand hinstellen, der sich drum kümmert oder vielleicht auch gar nicht fahren. Ich habe tatsächlich so ein bisschen,
ja,
mich nicht ganz wohl gefühlt.
Nee, natürlich nicht.
Hingegen, auch meine ICE-Fahrten nach Bayern waren nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass da auch fremde Leute neben einem sitzen, durchaus. Also so mit Abstand ist schwierig im ICE. Dagegen in einem bayerischen Freibad, Rüdiger Rudolf, in dem du ja auch warst. Sag dir, da waren mit Kreide blitzsaubere, pikfeine Linien auf dem Gras eingezeichnet. You could go no wrong, und zwar im buchstäblichen Sinne. Es war völlig klar, wo musst du hin, was machst du? Ich habe es gewagt, Rüdiger. Da war eine Bahn, ich bin geschwommen, war mittags 12, 5 Leute im Bad. Der Bademeister hatte also quasi volle Übersicht. Ich habe es gewagt, eine Bahn zu schwimmen nach vorne und auf der Bahn nebenan wieder zurück zu schwimmen, weil die haben sie so gesteckt, dass zwischen denen auch 3 Meter Entfernung war. Großer Fehler. Großer Fehler. Ich musste aus dem Wasser kommen und Rede und Antwort stehen, warum ich nicht die weitere Bahn, die
Moment, das Detail wusste ich noch nicht. Du musstest aus dem Wasser kommen?
Nein, aber er wollte mit mir reden, dann bin ich halt aus dem Wasser gekommen.
Ah, okay.
Ja. Ich hätte die weitere Bahn nehmen sollen, die dann schon 5 Meter entfernt war. Also ich sag mal, die Gefahr, sich im Freibad Malersdorf-Pfaffenberg anzustecken.
Die waren nicht fahren.
Die war null.
Ich habe die Geschichte im Ohr, mir in Burghausen genau die Bahnbelegung angeguckt, aber da war es möglich, auf der gleichen Bahn hin und auch zurück zu schwimmen.
Ja?
Ja, aber das ist auch Oberbayern.
Da ist mal ein bisschen locker. Wir Niederbayern, wir sind ein bisschen zwanghafter auch. Ne?
Ja.
Na so, gut. Ich habe noch ein paar Kulturtipps für die Leute.
Ja.
Aber ich muss dich natürlich fragen, Rüdiger, ich weiß ja, ich kenne ja die Antwort. Du hast Hamilton gesehen?
Ich habe Hamilton den ersten Teil gesehen. Ich bin noch nicht durch.
Da liegen aber jetzt schon anderthalb Wochen dazwischen.
Ja, du, ich habe ja zwischendurch, wir waren ja auch unterwegs.
Alexander Hamilton.
My name is Alexander Hamilton.
Ja. Don't throw away your shot, Rüdiger.
Ja.
Auf Teil 2.
Mhm.
Aber hast du auch Black is King gesehen, wollte ich dich fragen.
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Das Beyoncé-Musical, wenn man so will.
Ah, nein.
Weißt du, was es ist?
Nein, warte mal, was
also Beyoncé hat ja quasi so ein Konzeptalbum aufgenommen, was sich an The Lion King orientiert, zu dem sie ja einen Song beigesteuert hat damals. Und dazu hat sie jetzt ein Visual, also quasi ein anderthalbstündiges Video gemacht, wo sie die Geschichte nochmal so neu interpretiert. Das ist visuell sensationell.
Ja.
Auf dem Album ist nicht alles gut, aber es gibt tatsächlich eine Stelle in der Mitte, da kommen 3 richtige Banger. Also das eine ist Mood, glaube ich, heißt der Song. Das andere heißt Water. Also Mood ist mit Jay-Z, Water ist mit Pharrell Williams. Und warte mal, ich gucke es jetzt mal kurz nach. Was haben wir hier? Mood Forever heißt es natürlich, Entschuldigung, mit Jay-Z und mitgeschrieben und produziert von Childish Gambino. Water mit Pharrell Williams und dann Brown Skin Girl mit Blue Ivy, St. John und Wizkid. 3 absolute Banger. Mit 3 Hammer-Videos.
Okay.
Ja.
Zu finden wo?
Disney Plus. Es zelebriert hat so diese schwarze Kultur mit vor allem ihren afrikanischen Einflüssen.
Ja.
Und wenn einen das nicht interessiert, dann ist es auf jeden Fall trotzdem extrem schön einfach.
Wo schon das Wort Disney Plus gefallen ist, Bernie, wirst du die 30 Euro investieren, um dir Mulan anzugucken?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich Mulan wirklich sehr, sehr gerne sehen wollte.
Ich würde ihn auch sehr gerne sehen. Und nicht nur ich, sondern auch zwei andere junge Menschen, die ich kenne.
Ja, ich weiß noch, ich bin noch unentschlossen.
Vielleicht sollten wir einen Mulan-Abend machen, Bernie. Oh,
genau. Watch Party.
Eine Watch Party.
Ja. 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 Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei, weil ich habe jetzt Clone Wars durch.
Ja.
Es war spannend, wir waren zu Tränen gerührt.
Ja.
Jetzt geht es mit Rebels weiter.
Okay.
Aber gut, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Und zwar, ich habe einen Film gesehen, apropos Tränen, einer der besten Filme, den ich gesehen habe seit langem. Ich war im Open-Air-Kino, das erste Mal wieder im Kino seit Pandemiestart.
Ja.
Und habe mir das japanische Anime Weathering With You angeschaut. Rudi, ist ein wundervoller Film. Also der ist sentimental, der ist ein bisschen kitschig, der ist ein bisschen drüber, wie Animes halt so sind, aber er ist mit Liebe gemacht, mit Liebe für Liebende.
Okay.
Es geht um so einen Jungen, der aus der Provinz flüchtet, weil es da auch immer regnet, nach Tokio, da regnet es dann aber auch immer. Okay. Er wohnt dann bei so einem bisschen schrägen Journalisten, macht da so ein bisschen die Drecksarbeit für ihn und recherchiert über Leute, über Regen, sogenannte Sommermädchen. Und eins davon trifft er auch und es ist ein Mädchen, die tatsächlich für ein paar Momente oder Stunden es schafft, dass der Regen aufhört.
Ach.
Und es ist eine Liebesgeschichte. Und es ist so fucking rührend, Rüdiger. Es geht eigentlich um die große Liebe. Und ums Wetter und um Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann.
Ja, da sind die Japaner ja sowieso sehr elegant im Umgang mit. Das ist ja auch das Schöne an diesen Totoro-Filmen von dem Studio, wie heißen die?
Ghibli.
Genau, dass so übernatürliche Sachen so manchmal mit so einer Selbstverständlichkeit passieren.
Ja, das ist sehr treffend formuliert.
Ja.
Das ist da auch. Und alles, dieses, was mir auch gut gefällt an vielen Animes, die ich auch schon gesehen habe, ist, dass dieses Vergängliche wird thematisiert, aber trotzdem, irgendwie hat es immer so ein Hoffnungssplitter auch immer mit drin, oder beziehungsweise, ich glaube, bei dem, das ist ein sehr positivistischer Film.
Ja.
Aber so diese Melancholie und dann auch ganz großartige Japan-Pop-Songs sind dabei.
Okay.
Also hat mich umgehauen.
Klingt super. Sag doch mal den Titel bitte.
Weathering With You.
Weathering With
You. Deutscher Titel, bisschen schwachsinnig, das Mädchen, das die Sonne berührte.
Okay.
Passt auch gar nicht.
Naja.
Passt auch gar nicht. Okay, ansonsten in other news, Rüdiger, ich bin fast nicht mehr auf Twitter.
Mhm.
Ich sage das, weil ich auch meinen Twitter-Handle geändert habe. Der ist jetzt nicht mehr @St. Bernster, sondern @BernieMeyer.
So ein Ding.
Mit 3 R hinten. @BernieMeyer.
Entschuldigung, du willst noch ein R mehr haben als ich, ja?
Ja, habe ich jetzt. Okay, nur damit man weiß,
okay,
wo man sich melden könnte. Aber ich glaube, wer dem alten Account gefolgt ist, der folgt automatisch auch dem neuen. Außerdem bin ich jetzt auf TikTok. Aber ich habe nur einen.
Als politischen Akt oder?
Aus Neugier. Na, ich wollte mal so ein Video mitnehmen, zu gucken, wie einfach oder schwierig das ist.
Ja. Kennst du diese, wie heißt sie, Cooper? Die Frau, die so fantastisch einfach nur Donald Trump reden, lip-synct?
Nee.
Das musst du dir angucken. Die macht nichts weiteres, als sich da hinsetzen und ja, Donald Trump reden, lip-syncen. Und sie packt da eine Menge Energie rein und es passiert eine Menge und es in ihrem Gesicht und es bringt nochmal so den Wahnsinn von dem, was er da sagt, den wir natürlich eh alle wissen, es wird auch nichts ändern, aber trotzdem ist das sehr, sehr, sehr unterhaltsam zu gucken.
Diese Reden, Lip-Syncen, das ist auch das, was ich gerne probieren will. Ich habe jetzt mal nur 15 Sekunden Reinhard Fendrich, Strada del Sole gemacht.
Ach Gott.
Was denn?
Reinhard Fendrich, ich hab einen Sweet Spot für Reinhard
Fendrich. Ach so, du hast einen Sweet Spot, ja.
Ich
weiß nicht, ob man Strada del Sole heute noch so singt, dass es nicht ein bisschen rassistisch den Italienern gegenüber ist. Mhm. Weil er ja da beklaut wird. Ja. Aber hey, geklaut wird in jedem Land. Genau. Aber eigentlich möchte ich auch gerne mal so eine Rede nachsynken. Mhm. Da glaube ich, hätte ich Spaß dran. Abschließend noch ein Zitat aus meinem Wrestling-Forum.
Wrestling?
Ja, da hat jemand geschrieben, the world would be a happier place if Twitter was wiped from existence. Dann hat der andere geschrieben, hey, but then how would people know my opinions on things I know nothing about?
Sehr gut.
Ja. Okay.
Guter Humor, den deine Wrestling-Leute da haben.
Ja, nicht immer.
Aber ich nehme an, dass wir nachher nochmal über Wrestling reden.
Stimmt. Das, ja, doch, kann man. Okay, jetzt zum Thema der Woche.
Ist das der, das Bernie Meier, das ist das Jingle, was du dir in den 6 Wochen Ferien überlegt hast.
Ja, I thought long.
Ich dachte, du singst jetzt hier oder was, oder jetzt kommt hier Cortez, oder?
I thought long and hard about this. Ja. Rüdiger.
Ja.
Would you please break das Thema der Woche down for us?
Okay, ich probiere es mal so ein bisschen. Du kannst auch zwischendurch mal ein bisschen einsteigen. Ich, Ich, Mexiko, Speedy B und Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Okay, Mexiko ist auch eine Bundesrepublik. Mexiko ist das 14. größte Land der Welt. Mexiko ist mit 125 Millionen Menschen das größte spanischsprachige Land der Welt. Mexiko grenzt im Norden an die USA und im Süden an Belize, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Guatemala und markiert damit die Grenze zwischen der angloamerikanischen und der lateinamerikanischen Welt. Aha. Mexiko ist mit dem Pazifik, dem Karibischen Meer und dem Golf von Mexiko von 3 Meeren umgeben. In Mexiko gibt es herrliche Strände, trockene Wüste und schneebedeckte Vulkane. Vulkane, ja, zum Beispiel den Popocatépetl. Mexico City ist die Hauptstadt. Mexico City ist die Hauptpartnerstadt von Berlin. Mexico City liegt 2310 Meter hoch. Ja, Mexiko liegt hoch, weshalb Bob Beamon 1968 den Sprung ins nächste Jahrhundert schaffte. Wusstest du das noch? Das ist eins der stärksten, was mich am meisten mit Mexiko, dass mein Vater damals sagte, also nicht, ich war ja noch nicht geboren, als er das getan hat, aber der ist da so weit gesprungen wegen der Höhe. Und dass das.
Was hat der gemacht? Please.
Der hat, also Bob Beamon hat bei den Olympischen Spielen in Mexico City 1968 den Weitsprungwettbewerb gewonnen. Und zwar, indem er den olympischen Rekord um schlappe 55 Zentimeter überboten hat. Mhm. Er ist 8,90 Meter weit gesprungen und er hält den Rekord immer noch. Der Weltrekord ist mittlerweile bei 8,95 Meter, aber bei olympischen Sommerspielen ist nie jemand seitdem weitergesprungen als Bob Beamon. Man hat damals schon gerechnet, dass es bei diesen olympischen Spielen zu sehr vielen Rekorden kommen wird, weil einmal wegen der Höhe. Dann hat Bob Beamon damals...
Weil er bergab gesprungen ist, oder was?
Wegen der Höhe. Nein, 2310 Meter, das, was ich gesagt habe. Also Mexico City liegt wahnsinnig hoch.
Da ist weniger Schwerkraft.
Da ist, ja, vielleicht. Hm. Da habe ich auch eine Kindheit drüber nachgegrübelt.
Du hast jetzt meinen Witz mit bergab gesprungen einfach übergangen, ne? Aber ist okay. Gut übergehen, man kann Witze übergehen, die man
jetzt
auch
nicht so
gut findet.
Jetzt sei doch nicht
beleidigt. Nein, ich wollte
es gedacht, du hast das jetzt nicht mitgekriegt, dass es 2300 Meter hoch ist. Ich dachte, wäre das so.
Nein, ist okay. Ist wirklich total okay. Ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, wenn man quasi im Recap noch mal den Podcast hört und sagt, da war ein Witz von Bernie, ich spule noch mal kurz zurück. Mm. It's okay.
Und dann eigentlich wollte ich noch darauf hinaus, dass dann Tatanbahnen zum ersten Mal eingesetzt wurden.
Mhm, Tatanbahn.
Tatanbahn.
Tatübahn.
Tatüfbahnen. Zum ersten Mal. Also es gab sehr viele und so weiter. Olympische Rekorde. Genau. Mexico City. Es tut mir jetzt leid, du bist bergab gesprungen, ja.
Das ist okay.
Das ist kein schlechter Gag.
Ich wollte doch nur ein bisschen.
Das tut mir leid.
Nein, das muss ja nicht leid tun.
Okay. Also pass auf, Mexico City, der Großraum. Mexico
wir müssen
City.
Nicht so viel Rücksicht aufeinander nehmen.
Doch, wollen wir doch. Jetzt hatten wir uns doch so vorgenommen.
Ja, aber jetzt, man darf dem anderen schon mal reingrätschen.
Ja.
Beiderseitig.
Mexico City hat 22 Millionen Einwohner.
Mhm.
Ich habe erst so andere, als ich über Mexico City gelesen habe, andere Sachen gelesen, erst 20 Millionen, aber seitdem sind schon wieder 3 Jahre vergangen. In diesen 3 Jahren sind es nochmal 2 Millionen. Es wächst immer noch. Gut, ein bisschen langsamer, es wächst immer noch. Also hat zwar der Großraum, ja, Mexico City selber nur 9 Millionen, aber der Großraum Mexico City. Also Mexico City, wie gesagt, sehr hoch, liegt trotzdem, das ist ein bisschen irreführend, im Tal von Mexiko. Das ist also ein Hochplateau im Grunde genommen, das dann wiederum von Bergen umgeben ist. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Das heißt, du hast da so ähnlich, glaube ich, stell mir das so vor, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist und man möge mich da korrigieren. Das ist, glaube ich, so auch, die Wetterbedingungen sind innerhalb dieses, die sind so gleich und aufeinander und man hat eh ein großes Problem mit sauberer Luft da. Ja, die WHO hat gesagt, Mexiko hat also lange Zeit die schlechteste Luft der Welt. Ja, es sterben schon so geschätzt, also mehrere tausend Menschen, ich glaube, ich habe die Zahl, da habe ich mir jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben, ich glaube, es waren 4000 Menschen im Jahr nur an der Luftverschmutzung in Mexico City. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Man ist jetzt also bei 50.000 Toten. Genau.
Und heimische Gewalt ist da gerade ziemlich on the rise.
Ja,
ne? Dank
ich nehme an, da werden wir vielleicht gerade nochmal drüber reden.
Häusliche Gewalt, nicht heimisch.
So heißt das in Oberbayern, in Niederbayern. Aber häusliche Gewalt, ja. Genau. 22 Millionen Einwohner, also in Berliner Maßstäben hat man da Tarifbereich A, B, C bis Z.
Eine häusliche Gewalt in Niederbayern heißt einfach nur E.
Ja.
Gut, ne?
Ja.
Bisschen.
Ist ganz gut.
Ja.
Ja. Mexiko ist irgendwie emotionsgeladen. Wie sonst könnte man es erklären, dass Helge Schneider, Böse Onkels und Les Humphrey Singers nur Alben und Lieder rausbringen, die einfach nur Mexiko heißen.
Don't go there.
Mexiko ist das Land, wo man hinflieht, wenn man echt was ausgefressen hat. Mexiko ist aber auch das Land, wo man die Kohle, die man dabei erbeutet hat, auch super auf den Kopf hauen kann. Und es gibt noch viel mehr zu Mexiko zu sagen, aber das machen wir gleich. Das ist soweit, soweit der kleine Downbreak.
Ja, sehr schön. Danke, Rüdiger. Das ansonsten hat mir sehr gut gefallen.
Freut mich. Wir können übrigens auch mal hinfahren nach Mexiko, aber das kann ich dir, ich habe mir Urlaubsangebote für uns ausgesucht, Bernie.
Hm, sag das schon mal.
Wollen wir, es dauert ein bisschen länger.
Ach so, gut, nee, dann warten wir. Warum reden wir über Mexiko?
Warum reden wir eigentlich? Erstmal müssen wir klären.
Ja, also Bernie. Es liegt nicht an Rüdigers 18.000 Dollar Hemd, das er heute gerade trägt, von Herr von Eden, mit, wie sagt man, so Cinco de Mayo Motiven mexikanischer Totenkultur.
Pass auf. Cinco de Mayo hat nichts mit Totenkultur zu tun.
Nein, du meinst den
Dia
de los Muertes.
Genau.
Ja, das ist nicht der Film.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber das hatte ich auch, ich wusste das ja auch nicht. Ja, aber es gab viele Dinge, die ich über Mexiko gedacht habe, wissen zu glauben, aber das stimmte dann gar nicht.
Also ich kam drauf, weil ich gerade The Border von Don Winslow lese, den dritten Teil seiner Narcos-Reihe, wenn man so will. Also erster Teil ist Power of the Dog.
Ja.
Zweiter Teil ist heißt, glaube ich, auch The Cartel. Heißt auf Deutsch heißt es zumindest das Cartel.
Ja, ich glaube.
Ist auf Englisch gelesen. Und jetzt The Border hat auf Deutsch einen ganz komischen Titel. Habe ich wieder vergessen. Gucke ich aber auch nicht nach.
Das Mädchen, das die Sonne
berührt. Nicht schlecht. Und ich liebe diese Bücher.
Ja.
Das ist eine große Inspiration für mich gewesen. Auch ich habe auch, bevor ich Rosalie geschrieben habe, auch Don Winslow gelesen. Ich liebe, wie Don Winslow in so einzelne Dialoge und Situationen reingeht und dann macht er, okay, 3 Jahre später folgendes ist passiert. Da raten einem Lektoren manchmal ab von so einem Gespringe, aber er ist der Meister von sowas.
Mhm.
Und ich habe ein tolles Interview mit ihm auch gelesen, aber dazu komme ich gleich. Wir wollen jetzt nicht nur negativ über Mexiko reden, aber das ist natürlich schon ein bisschen mein Approach jetzt gewesen, weil mich hat dieser Drogenkrieg da einfach immer schon interessiert hat.
Ja.
Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung stuft das Ganze tatsächlich seit 2010 als innerstaatlichen Krieg ein. Das heißt,
es gibt eine halbe Million Tote oder sowas, ne?
Ja, genau. Das heißt, es ist ein Bürgerkrieg, wenn man so will.
Mhm.
Die Bundespolizei, die Armee, die Kartelle, alle gegeneinander. Wobei man sagen muss, dass die Bundespolizei und die Kartelle kann man manchmal nicht so ganz voneinander unterscheiden.
Ja, ich habe gestern mal nur zur Vorbereitung und zum Spaß mir mal dann die erste Folge Narcos Mexiko angeguckt auf Netflix.
Hm.
Das ist, hast du es gesehen? Das ist sehr schön. Da kommt das schon.
Nur die erste Folge.
Sehr fein rausgearbeitet. Ja, die treffen sich alle abends. Die amerikanische Drogenbehörde DEA lädt abends im Grunde genommen alle, sag ich mal, Staatsorgane der Mexikaner und ja, auch Kartelle abends ins Camelot in eine Kneipe da zum Saufen ein, in der Hoffnung, dass die, wenn sie besoffen sind, ein bisschen was verraten. Aber ja, die sitzen da alle beieinander.
Hm. Ja, das basiert ja auch alles auf Tatsachen. Wir haben ja vor ein paar Monaten über 000 gesprochen, diese HBO-Serie. Und auch da gibt es ja quasi ein Kapitel von Mitgliedern der mexikanischen Armee, die sich quasi als so Art paramilitärische Gruppe, die für ein Kartell arbeitet, selbstständig machen und dann auch innerhalb dieses Kartells nochmal selbstständig werden und alles, also ziemlich brutal. Und das ist ja quasi eine Anspielung auf die Zetas, ne? Auf die Zeta. Das ist quasi auch, das war eigentlich im Prinzip der Armeeableger von einem Kartell, der dann quasi selbst zum eigenen Kartell geworden ist. Und die machen wüste Dinge. Mhm. Also die führen Busse mit Zivilisten und foltern die, erschießen die, vergraben die und also die haben unfassbar viele Leute auf dem Gewissen.
Naja, und die sind wirklich sehr hochgerüstet. Ich habe ein Video gesehen von einem etwas zweifelhaften russischen Nachrichtensender, aber wo eine Kamera nur, du denkst erst, das wäre die Armee, aber das ist gar nicht die Armee, das sind halt diese Drogenleute oder die bewaffneten, motorisierten Einheiten dieser Drogenkartelle. Die tragen auch alle, also die tragen einheitliche Uniformen in Tarn, die haben gepanzerte Fahrzeuge. Also ich weiß ja, dass ich, wie ich zuerst mitkriege, dass die, also die schießen Polizeihubschrauber ab und so Sachen. Also das ist so.
Die haben auch so Gladiatorenkämpfe um Leben und Tod, so rekrutieren die ihre Leute unter anderem. Da geht's wüst zur Sache. Ich habe jetzt quasi, um auf das nochmal näher einzugehen, es gibt auf jeden Fall eine Menge Kartelle in Mexiko, ne? Golfkartell, Juarez-Kartell, Tijuana-Kartell, manche sind schon wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen. Das Sinaloa-Kartell ist das größte, wird geführt von Joaquin Guzmán, alias El Chapo, der kennt man aus den Medien, ne? Mhm. Der sitzt jetzt gerade in einem Hochsicherheitsgefängnis in Florida, wenn ich das richtig...
Ja, in den USA, das ist das Entscheidende, ne? Ja. Er saß schon in mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen,
ja, aber... Ja, da ist er schon zweimal ausgebrochen.
Genau.
Genau. Da hat er wohl, das beschreibt er auch bei Don Winslow, wird sehr schön beschrieben, was er da so, wie es da so zugeht in seiner Zelle. Also Zelle kann man das gar nicht nennen, ne? Also ja, das ist wirklich, da gibt es Kinoabende, da ist Fernsehen, da gibt es Popcorn, da gibt es Frauen, da gibt es, nicht so schlecht, ist nicht so schlecht, nicht so schlecht da.
Ja.
Und ja,
das der ist war auch der, der sich mit Sean Penn getroffen hat, ne?
Ja, genau. Das war ja auch, wird ein bisschen kontrovers aufgenommen, weil Sean Penn ist ja offensichtlich in seinem Zweitberuf so Grassroots-Reporter und fährt mal so gerne an Krisenherde und informiert sich und hat es irgendwie tatsächlich geschafft, sich mit Guzmán irgendwo, glaube ich, im Dschungel zu treffen und mal so ein bisschen zu fragen, wie es ihm so geht, ne?
Mhm.
Und haben diese seriösere Medien gesagt, sag mal, Sean, hast du sie noch alle?
Mhm.
Und es ist ja immer so ein bisschen so, wenn man dann auch mit den Familienmitgliedern spricht. Weißt du, wenn du jetzt zu Guzmán eine Reportage machst und du würdest mit den Familienmitgliedern sprechen, dann wärst du schon so geflasht davon, dass die dir überhaupt Zugang geben zu ihnen, dass sie dir ein Interview geben. Die sind ja wahrscheinlich super nett und so gastfreundlich. Rüdiger, die stellen dir so viel hin, was dir schmecken wird. So viel Fisch für dich. Und
womöglich sogar alkoholische Getränke.
Wohlmöglich, womöglich. Ja. Und dann am Ende sagen die ja, Mensch, das unser Joaquin, der hat auch so ein bisschen missverstanden. Wie viel
missverstanden? Er meint es nicht so.
Er hat schon so vielen Leuten geholfen. Was wäre Mexiko? Ja. Mexiko ohne ihn, wird im Chaos versinken.
Würde ich auch nicht wissen wollen.
Und der Witz ist, es ist vielleicht sogar was dran. Ohne die Vorherrschaft von so einem Sinaloa-Kartell wären diese Grabenkämpfe wieder entfacht, die es ja quasi in den Anfang der 2010er gab zwischen den Kartellen, wo da würden noch viel mehr Leute sterben, als ohnehin sterben. Also Stabilität ist tatsächlich immer ein Thema, das sagt auch Don Winslow. Und der ist auch sehr hin und her gerissen. Ich habe mir mal ein Interview mit ihm rausgesucht und in dem er halt auch sagt, naja, und das ist auch tatsächlich von Arturo Keller, seiner Figur in dem Buch, immer wieder dieses Dilemma, greift er ein, stoppt er diesen endlosen Influx von Drogen nach Amerika oder und zerstört dabei Machtstrukturen, die tatsächlich für Stabilität sorgen in Mexiko oder lässt das?
Und dieser Arturo Keller, ist, was hat der für eine Funktion oder Position?
Naja, der ist bei der DEA, also das musst du selber lesen. Also das, seine Karriere ist auch, nimmt interessante Wendungen, Twists and Turns, wenn man so will. Und er ist halt halber Mexikaner und er liebt das Land sehr. Und Don Winslow liebt das Land auch und die Bücher sind sehr Mexiko-positiv geschrieben. Also bei all den grauseligen Sachen, die da passieren, lernt man viel über Land und Leute und große Liebe zu Mexiko spürbar auch bei Don Winslow. Jemand hat ihn gefragt, wie ich bin auf Don Winslow gekommen übrigens, nicht weil ich ihn eh schon gelesen habe, sondern jetzt nochmal neu, weil er so Anti-Trump-Videos produziert hat in letzter Zeit. Weißt du, ob du eins gesehen hast?
Ja, habe ich.
So, Why Donald Trump Hates Women?
Genau.
Ah, so, macht.
Ja, er ist.
Er darf das, er ist ja nicht bei der Partei, aber er macht das ganz gut, finde ich. So proficient Filmmaking.
Ist auch sehr, sag ich mal, eindeutig in seiner.
Ja, genau. Also, er ist kein Freund von
Trump. Er lässt keinen Zweifel.
It is what it is.
Das war lustig, ja.
Man hat Don Winslow gefragt, how has writing these books changed you?
Ja.
Und hat gesagt, ich bin tatsächlich ziemlich traurig davon geworden und auch geblieben. Weil er sagt, das Problem, dass er die Bücher schreibt, ist tatsächlich, dass alles, was darin passiert, wirklich so passiert ist. Er arrangiert es nur, er ordnet es nur anders an.
Stimmt.
Und allein das zugeben zu müssen, ist wirklich wahnsinnig traurig, sagt er.
Stimmt, er hat erzählt, dass sein Lektor manchmal gesagt hat, nee, das kannst du nicht schreiben, das ist zu schlimm. Er sagt, ja, aber so war es.
Ja, genau. Mhm. Und er hat halt auch, er sagt, er ist ein Konservativ, er ist eher ein linker Typ, aber er ist schon so konservativ, dass er sagt, okay, das mit den Drogen, das muss aufhören. Auf der anderen Seite sagt er halt auch, aber das Problem liegt nicht in Mexiko. Mhm. Er sagt halt, die Antworten liegen hier. Ja. Er sagt, and until we get our act straightened out, it will have the damaging effects on Mexico. That's why it just pisses me off so much when these guys go down to the border and make these pronouncements about, you know, build a wall, stop crime from coming to the United States. I mean, shit, if I were Mexican, I'd build the wall to keep American money from buying guns and weapons and making billionaires out of psychopaths.
Mm.
Ja, das fand ich ganz spannend. Übrigens, Guzman, also Chapo, war tatsächlich mal auf Platz 41 der Forbes-Liste der mächtigsten Menschen der Welt geführt. Ja.
Ach so, oh.
Und ich würde mal vermuten, es war ihm zu low, das ja. Ranking. Genau, was ich zu den Zetas noch sagen wollte, oder Zetas, Los Zetas, die haben tatsächlich mal in einem Jahr mehr sogar, aber bei einem Inzident tatsächlich mal 193 Leute entführt und umgebracht.
Hm.
Zivilisten. Da waren auch Regierung und Reporter ein bisschen überfragt, warum jetzt genau, was, also Machtdemonstration, klar, Erpressung, aber so richtig, warum das in der Dimension, da war man überfragt ein bisschen.
Ja, also diese Gewalt, also man muss sagen, in Mexiko, ich habe so Zahlen gelesen, es werden nur knapp 10% aller Verbrechen aufgeklärt. Im Grunde genommen herrscht in Mexiko Straffreiheit. Und auch gerade bei Gewaltverbrechen. So, also es ist, also das, was wo ich, wenn ich höre, hier, was ich was, irgendwo in Deutschland würden Bürgerwehren gebildet, da schrillen bei mir die Alarmglocken. In Mexiko, im Land, ist es wohl so, dass Bürgerwehren das Einzige sind, dass so ein bisschen Recht und Ordnung unter den Leuten herrscht, wie so, naja, so, dass so bestimmte Sachen halt funktionieren. Es ist der Wahnsinn.
Ich glaube, nirgendwo verschwinden auch so viele Leute wie in Mexiko, oder?
Ja, das weiß ich nicht, aber ja.
Naja, also ich meine, die jüngste Geschichte von Mexiko, also jetzt im 20. Jahrhundert angefangen, ist ja auch tatsächlich auch eine Geschichte von, es ist eigentlich nie enden wollender Bürgerkrieg, beinahe, wenn man so will. Ich habe ein bisschen mich erkundigt, mich hat es auch interessiert, weil bei Red Dead Redemption,
ja,
beim ersten Teil, ist man tatsächlich auch in Mexiko, in einem Teil des Spiels, und kommt da ein bisschen mit der revolutionären Bewegung zusammen.
Wann spielt das? Den
Zapatisten.
Ach so.
Ich müsste Anfang des, ja, das spielt, glaube ich, 1908, ja, oder so, spielt,
okay,
das, der erste Teil von Red Dead Redemption. Ja, die hatten ja diesen Langzeitpräsidenten, der hat so einen schönen Vornamen, Porfirio.
Mhm.
Porfirio Diaz. Und der war ja schon sehr lang und autokratisch unterwegs, und man hatte eigentlich auch keinen Bock mehr auf den. Und dann hat er was Lustiges gemacht, und zwar hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, okay, ich sehe ein, Zeit ist langsam abgelaufen, und jetzt muss er mal, ich ermutige jetzt mal die Opposition, tretet vor, überlegt euch was Schönes, sucht euch einen schönen Kandidaten, und dann räume ich auch mein Feld. Und dann kam irgendwie Francisco Madero, und mit Hilfe von Pancho Villa und Zapata, den großen Revolutionären, da hat er eben diese Opposition gegründet, und dann hat aber Diaz gesagt, oh nee, das ist nicht cool. Ich bleib jetzt doch im Amt. Wir schlagen das blutig nieder. Und es war so ein bisschen der Beginn dieser ganzen revolutionären Unruhen, die sich tatsächlich über Jahrzehnte gezogen haben. Madero war auch ein Nepotist und kein guter Präsident. Das Problem ist, dass da manche Präsidenten halt, sie wussten um die Macht der Armee dann wussten, und wenn man versucht hat, so eine Armee relativ brutal zu pazifizieren, dann hat sich halt die Armee wieder aufgelehnt. So hat man letztlich dann wieder, ja, so hat man Militärputsches erzeugt. Auch da waren dann Leute mit, ich glaube, Victoriano Huerta, war ein Armeegeneral, der an die Macht kam. Auch der neigte dann früher, später dazu, dann doch wieder sich mit der Finanzelite irgendwie zu gut zu stellen und ja, vielleicht auch nicht so ganz so gnädig zu regieren. Ich sag ja immer, klingt wie, bin ich 70 oder so. Ich denke ja immer, wenn man aus der Armee kommt und als Militärgeneral Regierungschef wird, denke ich immer so, I don't know. Denkst du nicht?
Ja, natürlich.
Ja, genau. Und ja. Bürgerkrieg, Norden gegen Süden, wird nicht so richtig gut. Ich bin auf einen US-Präsidenten gestoßen, weil die Amis haben sich dann natürlich auch irgendwo eingemischt. weil denen oft der Zustand des instabilen Mexikos auch nicht so gefallen hat. Da bin ich auf einen US-Präsidenten gekommen, von dem ich tatsächlich, das ist wirklich sehr peinlich, ich weiß, wahrscheinlich 100 Mal schon von gehört habe, aber ihn mir nie gemerkt habe. Wenn ich jetzt sage, William Howard Taft. Ist dir das ein Begriff?
Nein.
Siehst du?
Taft. So wie Taft, Travetta Taft?
Ach, genau, er amtierte vom 4. März 1909 bis zum 4. März 1913 als 27. Präsident der Vereinigten Staaten.
Okay.
Believe it or not.
Du, ja, ich meine, also, ja.
Ja, ich glaube, es war Nachfolger von Woodrow Wilson. Den kennen wir ja wieder, ne?
Natürlich.
Natürlich.
Wilson! Dann ist ein anderer.
Ja. Genau, das war so mein kurzer, also ich wollte eigentlich nur sagen, da ist die Saat der Gewalt,
ja,
liegt da auch so ein bisschen
ja,
brach, immer noch.
Völlig. Also und ständig. Und ja, ich, also und auch diese, Mexiko ist so ein bisschen, Mexiko hat, ist auch wie das Kind in der Schule, das die falschen Banknachbarn hat. Also ich, die USA als Nachbar zu haben, ist auch wirklich kein einfaches Los.
Hm. So. Das ist der Bulli aus reichem Elternhaus.
Ja, völlig. Das, ne? Und also man muss auch mal sagen, also auch völlig, man wusste ich auch nicht, mexikanisch-amerikanischer Krieg. Also die haben den Mexikanern wirklich richtig Land weggenommen. So, also.
Ja.
Und ja. Also.
Ja, da gibt's.
Würdest du hinfahren wollen nach Mexiko?
Ja, unbedingt. Ja. Aber ich hätte, also. Von Corona jetzt mal abgesehen, ich hätte doch Bedenken.
Ja, natürlich. Also ich habe mir Urlaubsangebote.
Was hast du richtig?
Es gibt natürlich, wenn Leute nach Mexiko fahren, fahren sie gerne zum Beispiel in so Städte wie Cancun. Aha. Was mir auch nicht klar war, Cancun ist wirklich für den Tourismus gebaut. Das war bis in die 50er Jahre, waren dann ein paar Fischerdörfer.
Ja.
Das war unbebaut. Dann haben die irgendwann überlegt, so, okay, wir machen hier noch wir wollen hier was Ähnliches machen wie Acapulco, was damals schon ein richtig beliebter Urlaubsort war. Wir wollen hier richtig Touristen herholen und haben auch einen internationalen Flughafen gebaut. Und jetzt steht da ein Hotel neben dem anderen. Und, genau, ich kann dir mal vorlesen. Ich habe uns mal rausgesucht. Zum Beispiel, also wir beide könnten fahren mit Altours, jetzt habe ich Werbung gemacht, vielleicht war es auch TUI, vielleicht war es irgendein anderer, wenn es überhaupt noch gibt. Also wir könnten fliegen zum Beispiel jetzt am 1. September ab Tegel.
Aber man darf jetzt nach Mexiko fliegen?
Offensichtlich.
Ui.
Ich hätte das jetzt buchen können.
Ja, okay.
Je nachdem. Also pro Person 2.500, jetzt allerdings auch für die 2 Wochen. Je nachdem, das müsstest du allerdings noch entscheiden, ob wir einfach nur ein Doppelzimmer, eine Villa oder eine Suite mit oder ohne Meerblick haben wollen.
Ah, okay.
Ja, also
überlege ich mir.
Ich habe mir schon überlegt, dass wir 2 Wochen fahren und ich hätte schon gerne die Villa mit Meerblick. Dann kostet 5.500. Da fahren wir vielleicht ins Hotel Iberostar. Wir fliegen am 1.9. Abflug 6.45 Uhr ab Tegel. So furchtbar weit kann Mexiko nicht sein, man ist bereits um 7.55 Uhr in Cancun. genau, dafür kriegen wir Essen und Trinken, All-Inclusive, habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal All-Inclusive
gemacht? Nein, ich würde es so gerne mal probieren.
Ich würde es auch gerne mal probieren. Frühstücksbuffet, mittags und abends, kaltes, warmes Buffet, wahlweise 3-mal pro Woche Abendessen in einem der à la carte Restaurants. Da musst du allerdings vorher reservieren. Snacks rund um die Uhr. Das ist nicht gut für mich. Nationale, alkoholfreie und alkoholische Getränke von 9 bis 2 Uhr. Dabei habe ich eigentlich gerade so nach 2 Uhr richtig Bock auf alkoholische nationale Getränke. Tägliche Auffüllung der Minibar, Bier, Wasser, Softdrinks, Wellness und Fitness, wenn ich dann auch brauche. Und Fitnessraum, ca. 200 Quadratmeter. Großzügiges Spa-Center mit diversen Anwendungen, bla bla bla. Erlebnis. Was ist Erlebnisduschen? Ich finde Erlebnisduschen.
Erlebnisduschen ist das meine Dusche mit dem Licht zum Beispiel.
Du hast so ein Ding?
Ich habe so eine Dusche
mit Licht?
Die das Licht wechselt.
Ach, ich dachte, das haben nur meine Schwiegereltern.
Rüdiger, kannst du dich nicht mehr an die legendäre Brennerpass-Folge Disco-Dusche erinnern?
Ich erinnere mich, Disco. Ja, du hast das.
Ja.
Funktioniert auch noch offensichtlich. Das ist doch schon einige Zeit her.
Ja, ist auch schon die zweite.
Na ja, gut. Du hast eine nachgekauft. Mhm. Erlebnisduschen und Eisbrunnen. Hätte ich im Moment ganz gerne. Relax-Räume, dann den Thema. Also ich finde Erlebnisduschen, um das zu sagen, ich finde, das klingt so ein bisschen nach Sex. Das ist so ein bisschen wie und mehr.
Ja, ich musste
tatsächlich. Und mehr.
Rüdiger, ich musste tatsächlich auch als du das gesagt hast, meine erste Assoziation war Sex in der Dusche.
Absolut, ne?
Ja,
absolut. Erlebnisduschen klingt
keine Abruf. Zwei, es hat keine 2 Millisekunden gedauert, bis ich da war.
Ja, genau. Dann Temazcal-Bereich, türkisches Bad im Maya-Stil.
Türkisches Bad im Maya-Stil. Es kommt mir wie ein Widerspruch in
absolut.
Sich
vor. Absolut. Absolut, das klingt irgendwie nicht koscher. Ich finde, das klingt irgendwie, das muss man doch nicht verbinden jetzt. Was die armen Maya, das ehrlich gesagt, ist das finde ich, der heißeste Tipp, warum im 9. Jahrhundert die Mayas irgendwann ausgerottet waren. Das ist ja wirklich übrigens eine richtige, geradezu ein Mysterium der Weltgeschichte.
Ja, zu Maya und
da kommst du noch. Kommen. Okay, gut. Na, ansonsten gibt's noch Kajak, Schnorchel, Schnuppertauchen im Pool. Eingeschränkte Mobilität. Beachten Sie, dass unsere Pauschalreisen im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind, sofern die Produktbeschreibung hierzu keine abweichenden Angaben machen. Das ist auch eine Sauerei. Im Zusammenhang mit den Lockerungen zur Corona-Beschränkung können behördliche Anordnungen zur Einschränkung, zur Änderung und zum Wegfall ausgeschriebener Reiseleistung führen. Der goes the Temazcal-Bereich. Strände in der Karibik aufgrund der globalen Erwärmung, jetzt wird's richtig gut. Erwärmung. Wenn du bis jetzt noch nicht überzeugt war, dass, was du ja nicht bist, aber wenn du noch nicht überzeugt war, dass Klimawandel wirklich a thing ist, wenn so Sachen auftauchen in so knallharten, juristisch durchdachten Reisebeschreibungen von Großveranstaltern, wenn da so Sachen drinstehen wie, aufgrund der globalen Erwärmung der Meere können sich an den Stränden der gesamten Karibikregion Algenbänke bilden. Dies ist ein Naturphänomen, das nicht berechenbar ist und seitens der Reiseveranstalter oder der Hotels nicht beeinflusst werden kann. Wenn so Sachen anfangen da drin zu stehen, dann ist es real. ansonsten, die Umweltsteuer Cancun beträgt 25 Pesos pro Zimmer pro Nacht. 25 Pesos sind 1,20 Euro. Ja, right. Dani, hast du Bock?
Ja.
Geht so. Ich kenne Leute, die da hingefahren sind. Aber sag du erstmal.
Ich wollte nur sagen, eigentlich wollen wir hier nach Tijuana und Juarez und sonst irgendwie und uns den Drogenhandel an der Grenze anschauen, ne?
Du, meine
wir Frau. Wir wollen ja gar nicht das schöne Mexiko sehen.
Wollen wir ja gar nicht. Nee. Meine Frau war 1987 auf USA-Reise, damals noch mit ihren Eltern und Onkel Conny und Tante Christine. Und da waren die in San Diego und haben gedacht, jetzt fahren wir auch mal rüber nach Tijuana. Damit durftest du sogar mit dem Mietwagen rüberfahren, musstest den aber sofort hinter der Grenze auf einem bewachten Parkplatz abstellen. Dann wurde man mit Taxis nach Tijuana konntest du reinfahren. Meine Frau ist.
Da ist sie bis heute.
Was?
Nein, das war ein Scherz.
Nee, was hast du gesagt?
Da ist sie bis heute, wollte ich sagen.
Da ist sie bis heute. Ich habe sie damals rausgeschossen. Nein, die Taxifahrt muss sehr schlimm gewesen sein. Taxifahrer muss sehr schlimm gefahren sein. Das ist aber auch irgendwie ein Klischee, aber es war wirklich so. Auf jeden Fall sind sie irgendwann munter. Der Taxifahrer hat einhändig gefahren, hat dabei Mundharmonika gespielt und hat mit Onkel Conny vorne Lieder gesungen.
Ich habe jetzt ein bisschen auf eine Onkel Conny Anekdote gewartet innerhalb dieser Erzählung.
Und das
sie,
ist
sie,
das,
sie kam. Sie kam. Sie kam an der richtigen Stelle. Genauso, wie ich es mir im Geiste vorgestellt habe.
Sehr schön. Und die sind danach noch spazieren gegangen, weil die Familie irgendwann essen wollte. Sie sind letztlich in einem Stripclub gelandet. wo rechts runter ging es in den Stripclub, links oben ging es hoch aufs Roof Terrace.
Rüdiger, du wirst nicht glauben, wie oft mir genau das schon passiert
wirklich?
Ist. Ja. Ich gehe spazieren und plötzlich stehe ich in einem Stripclub.
Ja. Und das hast du dann aber auch. Das ist ein Ding.
Ja.
Jetzt wo du sagst, mir ist es auch schon passiert. Ja. Na, letztendlich hat man dann oben mexikanisch gegessen. Es wäre gar nicht schlecht gewesen. Tante Christine fand das alles nicht so cool. Na gut, Tijuana. Ja, also auf die Frage hin, würdest du nach Mexiko fahren wollen?
Ja, auf jeden Fall.
Schon, ne?
Ja, immer noch und mehr denn je, glaube ich.
Aber ich hätte auch wirklich Angst um meine Sicherheit.
Ja.
Ich bin es ja gar nicht gewöhnt, dass mein Leben derartig bedroht ist. Und
deshalb, wo du in einem politischen Kabarett arbeitest.
Eben, und oh Gott. Und naja, natürlich haben die da, ich höre dann immer von Leuten, die da hinfahren, der sagt, die Ressorts, die sind ja bewacht. Ich meine, wenn du mal ein bisschen was über diese Kartells gelesen hast und dass die Polizeihubschrauber abschießen, du kannst, also ich fühle mich doch nicht in Deutsch sicherer, wenn ich da von drei Leuten bewacht werde.
Ja.
Oder?
Ja.
Na gut.
Ah ja, es gibt viel Schönes auch in Mexiko.
Ja.
Der Tag der Toten, Dia de Muertos oder auch Dia de los Muertos, Vorabend von Allerheiligen natürlich, nicht 5. Mai. Ich hatte es ja extra nochmal nachgeschrieben, weil ich selber Scheiße erzählt habe. Scheiße gewusst habe und dann aber auch dieselbe Scheiße erzählt hat, obwohl ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Aber so ist es. Der Tag der Toten gibt es schon seit, glaube ich, ein paar tausend Jahren oder so. Kommt von den Azteken noch.
Ist eine uralte Tradition. Es ist so ein bisschen gehijackt worden von den Katholiken, was die sowieso mit ganz Mexiko gemacht haben. Die haben sehr versucht, so den katholischen Glauben mit den alten
Mythen Bräuchen
zu verheiraten. Ja, genau.
Naja, aber hast du den Film Coco gesehen?
Coco?
Den Pixar-Film Coco?
Nee.
Da geht's drum.
Ah.
Da geht's drum. Das ist ein wunderbarer Film, wirklich.
Okay.
Das Tolle, finde ich, am Dia de Muertos ist, dass man quasi, dass es ein Tag ist, wo man die Toten in der Welt der Lebenden empfängt.
Ja.
Und die quasi auf dieser Reise so ein bisschen geleitet, sie ihnen ein paar Snacks hinstellt, Lichter, damit sie herfinden.
Ja.
Und Snacks hinstellt, falls sie Hunger und Durst haben, ne?
Das ist doch wirklich schön.
Das gefällt mir so gut. Das ist, finde ich, so ein grundlegender Unterschied zu unserer toten Kultur, die ja auch viel von ihrem Schrecken da, ich meine, natürlich, wenn jemand stirbt, den man mag, ist immer furchtbar schlimm, aber wir setzen ja in unserer Kultur, auch katholisch motiviert oder kirchlich motiviert, immer noch einen drauf, indem wir halt diese, ja, dieses Vergängliche so sehr betonen. Und einmal im Jahr die Toten zu Hause willkommen zu heißen, die toten Familienmitglieder, und sagen, komm, sitzt die Herder, sag mal Mera, ja, heißt auf Bayerisch, komm rein, es wird gut gehen, trink was, iss was. Das gefällt mir sehr. Und natürlich, ja, klar, wir sind natürlich ein bisschen, wie man jetzt an deinem Hemd sieht, wir sind natürlich auch ein bisschen anfällig für so die stilistischen Elemente und die Ästhetik, das ist sehr modern, das gefällt uns alles sehr gut. Und die Süßigkeit natürlich. Aber es ist schon eine schöne Tradition. Es gibt diese Altäre, Offrendas, die, glaube ich, stehen tatsächlich dann in den, werden da extra aufgebaut im Haushalt dazu. Da hat schon ein Familienfoto nochmal von dem Toten.
Ja.
Das kannst du alles bei Coco ganz wunderbar sehen.
Okay.
Toller Film auch für deine Kids.
Ich nehme auch noch der ist auf, Disney Plus.
Ja, unbedingt, genau. Ja. Das ist ein wirklich sehr guter Film. Es gibt spezielle Speisen dafür, das habe ich nachgeschlagen. Das Pan de Muerto,
ja,
das Brot der Toten.
Das habe ich auch gelesen.
Süßes Brot, das oft Anis-Samen enthält, ja, was mir so ein bisschen, naja.
Ach, Anis? Nein, nicht dein Ding?
Na, ja, doch, nur in Drinks natürlich.
Nur mit Koriander?
Na ja, Anis-Drinks gibt es ja viele, von Pastis bis Ricard etc., Absinth.
Mm.
Das ist eher so mein Jam. Gibt es Zuckerschädel, ne? Hast du sicher auch gelesen.
Ja.
Und dann gibt es dieses Getränk, das ist Pulque, ein süßes, fermentiertes Getränk aus Agavensaft. Ja, also es klingt alles sehr gut.
Klingt sehr gut.
Auch deshalb möchte man vielleicht einmal eher im Herbst nach Mexiko. Es gibt da so eine kleine Gemeinde, das ist, glaube ich, im Bundesstaat Michoacán, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht, oder Michoacán, I don't know, man. Und da muss man in so Kanus steigen und auf eine kleine Insel paddeln. Auf dem Kanu, auf dem Bug steht jeweils eine einzelne Kerze und da musst du auf der Insel Nachtwache für die, auf dem Friedhof der Ureinwohner halten. Das stelle ich mir sehr schön vor. Gibt es tolle Videos auch im Internet. Aber da sind wir eh schon bei alten Traditionen, nämlich die Azteken.
Hm.
Was ist deine Assoziation zu Azteken? Zu ja. Maya kommen wir gleich, da ist es Mel Gibson. Aber wir machen erst die Azteken.
Ich, genauso Mel Gibson. Okay. Ich glaube, also ist alles, naja, und natürlich auch Cortez. Die Azteken, also ich habe sehr, meine Tochter hat lange Zeit gehört von Gombrich, ich weiß, das ist eine kurze Weltgeschichte für junge Hörer.
Aha.
Und da hat die ganze Episode um die Conquista und Cortés nimmt da sehr viel Raum ein. Und diesen absoluten Wahnsinn und auch da in dieses Land einzufallen und auch mit vergleichsweise wenig, einmal, dass man das überhaupt macht, dass man das machen will, finde ich natürlich irgendwie verrückt, aber passt in die Zeit und so, aber alle haben es gemacht. Aber das auch mit so wenig Soldaten und dieser Irrsinn, dieser Mut, der auch dazu gehört, in diesen Dschungel vorzudringen und sich, und auch dieses Können, sich mit anderen indianischen Völkern gegen die Azteken zu verbinden und dann, ich finde das ziemlich irre, aber das sagst du mal.
Es ist Mut, aber ich glaube, es ist auch eine ziemliche Überheblichkeit. Ich glaube, man könnte die Situation auch total verkennen, aber man geht mit diesem Blick, das sind halt unzivilisierte Leute, wir sind die Hochkultur.
Ja.
Und ich glaube, deshalb traut man sich das auch irgendwie. So war ist mein Eindruck. Ich habe ja sehr
gerne. Wobei die aber, glaube ich, völlig vor den Kopf gestoßen waren, als die dann die Stadt, also das spätere Mexico City und nämlich die Hauptstadt der Azteken gesehen haben.
Ja. Tenochtitlan.
Danke, dass du es sagst.
Tenochtitlan. Ja. Ich habe ja, eins meiner Lieblingslieder von Neil Young ist ja Cortés, der Killer.
Ja.
Und da geht es ja ein bisschen um die Geschichte von Hernán Cortés, wie er zu Montezuma kommt, in seinem Palast. Da kommen wir nochmal zu der Geografie von Mexiko, weil ja quasi Mexiko eigentlich mal ein See war.
Ja.
Den es heute nicht mehr gibt.
Also Mexico City, ja.
Mexico City war ein See.
Genau.
Den meine ich, Entschuldigung, Mexiko, das meine ich versprochen. Und die Tempelanlage war komplett auf dem Wasser.
Ja.
Und mit so Kanäle auch mit dem Markt verbunden und den ich glaube, das Fußvolk hat eher wieder so am Rande des Sees gewohnt. Und es ist ja so, dass Cortés ist ja schon viel früher nach Mexiko gekommen. Ich glaube, 519 war in Tenochtitlan, aber da war schon viel früher in Mexiko. Und das Interessante war, Oder dass er sich ja eine, darum geht es auch in Neil Youngs Song so ein bisschen und in der Cortez-Legende, dass sich eine Gespielin gesucht hat. Also er hat sich quasi eine Sklavin genommen, also eine Einheimische, wenn man so will. Malinche hieß die, also Dit Malinche, ne? Das wolltest du doch sagen, oder?
Nein. Nee, ich wollte sagen, dass es die Übersetzerin war später, ja.
Ja, genau. Sie ist nicht nur Übersetzerin geworden und Verbündete, sondern tatsächlich auch seine Frau und hat ihm auch Kinder geschenkt oder einen Sohn. Und ohne deren Hilfe, so will es so ein bisschen die Legende, hätte er quasi Mexico City und Montezuma nicht bezwingen können. Und deshalb ist deren Geschichte auch ein bisschen zwiespältig bei den Mexikanern. Die einen sehen sie halt als Volksverräterin, die andere sehen sie auch als Nationalheldin, weil die Azteken natürlich ja auch als Tyrannen galten und ein Teil der Bevölkerung, die auch loswerden wollten. Und so konnte Cortés ja auch seine Rekruten auch irgendwie gewinnen auf dem Weg. Auf jeden Fall, die Legende geht ja dann weiter, dass man halt zu Montezuma kam und der gesagt hat, ey, macht's doch erstmal bequem hier, hier ist gemütlich. Und die Spanier aber relativ schnell auch unter anderem, weil sie gesehen haben, hey, die haben was mit Menschenopfer going on, das finden wir nicht so cool, den auch in so eine Art Arrest, Hausarrest genommen haben, in dem er eigentlich jahrelang verbracht hat. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, dass Cortés eigentlich so ein bisschen der heimliche Herrscher von Mexiko oder von der Hauptstadt war, ohne dass es die Bevölkerung wusste, so richtig. Also man sagt eigentlich, dass Montezuma irgendwann nur noch seine Marionette war. Und das alles hätte natürlich nie funktioniert ohne seine Malinche, ne? Und das ist eine sehr, Neil Young, wie gesagt, hat einen Song drüber geschrieben.
Ist es nicht komisch, dass das nicht irgendwie groß verfilmt ist? Oder gibt es da was ich nicht kenne?
Ich kenne nichts.
Schreit danach, ne? Oder?
Ja.
Also klar, wir haben jetzt eben schon zitiert, jetzt haben wir den Titel noch gar nicht genannt.
Das gibt es wahrscheinlich sicher. Ja. Aber dieses Neil Young-Lied, das, wie gesagt, das ist sehr melancholisch. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, da geht es viel um Reue. Um Reue und Schönheit und was man dafür alles auf sich genommen hat, für diese Schönheit und ob es das wert war und so. Ein schönes Lied, genau. Das war immer so ein bisschen mein Zugang zu dieser ganzen Aztekenkultur. Die Mayas konnte ich nicht so genau verorten bis zu dieser Podcast-Recherche jetzt. Die sind ja dann eher so im Nordwesten, ne, muss man sagen.
Nein, Südwesten.
Auf der Halbinsel
Yucatan, ja, genau. Also da, wo jetzt auch Cancun ist zum Beispiel.
Genau, wo es auch diese große Pyramide gibt mit dem großen Altar. Auch so ein Menschenopferding. Der große Ballspielplatz, den man so oft auch sieht in Reportagen.
Ja. Naja, also wenn man sich da mal irgendwie voll was reinknallen will, kann man sich dieses, also wir haben es eben den Namen des Films, wie heißt der? Apokalypto. Ich sage immer Apokalyptico, aber es heißt Apokalypto.
Ja.
Und das ist irgendwie,
ich sag's auch voll.
Es ist wirklich ein krasses Teil dieser Film. So, wo im Grunde genommen, ja, ein paar im Wald lebende, sind es Mayas oder andere Indianer, von den Azteken sozusagen von Menschenhändlern gefangen genommen werden und halt in dieses, in die Hauptstadt, über die wir jetzt gerade geredet haben, geführt werden und diese Menschenopfer, das geht mal alles da sehr, sehr mit.
Aber das Ding ist, dass dem Film nicht damals auch eine rassistische Note vorgeworfen oder auch so ein bisschen im mindesten Falle Verwunderung drüber, warum Mel Gibson die Geschichte von blutrünstigen Mayas erzählt, von einem nativen Volk. Ich glaube schon.
Ich glaube, da war so einiges. Also, es wurden auch zum Beispiel Dinge, also die, naja, jetzt ist ein Spoiler, aber es ist auch geschichtlich einiges durcheinander gebracht. Die Spanier kamen erst später. Also es endet damit, dass die, ja gut.
Es ist auch ein merkwürdiger Film, oder?
Es ist merkwürdig, es ist wie
ein... Es wird nicht gesprochen, glaube ich, in dem Film, oder?
Denn die sprechen schon, aber der ganze Film ist auf der Sprache der Mayas gedreht.
Ja, stimmt. So wie er doch, hat Mel Gibson doch auch nicht einen Jesus-Film gedreht, der nur auf Hebräisch ist?
Ja, ich glaube,
Passion of Christ.
Es ist irgendwie ein Kunstwerk, aber irgendwie auch ein... Es ist irgendwie ein bisschen pathologisch. Ich glaube, das hat auch die New York Times geschrieben, ein pathologisches Kunstwerk.
Ja, ich weiß gar nicht.
Quentin Tarantino hat gesagt, es ist der beste Film der letzten 25 Jahre.
Wirklich?
Nee, also der letzten 25 Jahre, ich habe nur ein paar Zitate gelernt, hat Robert Duvall, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, und Tarantino hat gesagt, es ist einer seiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob das, wie ernst das gemeint war. Es ist auch ein guter, also der Film hat mich weggehauen, aber es bleibt ein ganz seltsames Gefühl zurück.
Also dir hat er schon gefallen?
Ja, irgendwie schon. Naja, im Sinne von, er hat, naja,
hat mich unterhalten, nee, aber es war immer, man war immer so kurz davor, aussteigen zu wollen.
Einer meiner Lieblingswestern spielt zum Teil in Mexiko, Sam Peckinpah's The Wild Bunch.
Habe ich leider nie gesehen.
Ich gebe dir die DVD mit.
Ja, cool. Würde ich sehr gerne sehen.
It's a fucking great movie, man.
Ja. Ich habe auch einen Western geguckt. Fällt mir gerade ein. Ja. Aus Vorbereitung. Weißt du, welche ich geguckt habe? Ich habe auch einen Klassiker geguckt. Ich habe Rio Grande geguckt.
Ah, ja.
Ja.
Habe ich natürlich auch gesehen.
Ich habe die erste halbe Stunde an meinen Sohnemann mitgeguckt und spätestens als der fragte, sind die Indianer böse? Dachte ich auch, das kann man eigentlich wirklich, kann man nicht gucken mehr.
Ja. Teils.
Man kann es gucken.
Das wäre ein eigener Podcast, über Rio Grande zu reden,
ja.
Und die Zeit und die. Ist es ein Ford Western?
Ja.
Bist du sicher?
Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich habe es nämlich in der 451 Filmgalerie unter dem Regisseur John Ford rausgesucht. Hm.
Ja, weil bei John Ford wurde da ein bisschen progressiver mit seiner Sicht auf die Indianer dann durch mit The Searchers später.
John Wayne nicht ganz so.
Ja, John Wayne spielt dann tatsächlich so rassistische Charaktere und ich denke mal, dass er das schon auch reflektiert. Also so genau ist es nicht überliefert. Ich habe mich da ja mal für meinen 3-Stunden-Vortrag, ja, die 25 besten klassischen Western, du erinnerst dich?
Ja, ja, ich erinnere mich an deine Western-Phase, ja.
Warst du bei diesem Vortrag?
Nein, nee, war nie da.
Aber du warst bei meinem Wrestling-Vortrag? Erinnerst du
dich? Bei dem war ich da.
Und da gab es auch einen, wo ich meinen Vortrag, die 25 besten klassischen Western, ich hatte, glaube ich, 40 Minuten Zeit.
Okay.
Es war aber letztlich, hat es 2 Stunden gedauert, weil ich habe so viel Mezcal getrunken.
Ja.
Das ist...
Mezcal eigentlich auch was Mexikanisches?
Es hat sich gezogen. Ich nehme es mal an. Aber du weißt, was Mezcal ist. Es ist mit der Tequila-artige Getränk, ja, mit dem Wurm drin, ne? Mhm. Ja. Also ich denke, es ist eine mexikanische Spirituose. Okay. Ja. Fazit? Übrigens was?
Mexikaner. Wir haben auch schon Mexikaner getrunken, Bernie. Da war ich völlig überrascht. Wir haben irgendwann mal haben zusammen Fußball geguckt und haben in einer Eckkneipe im Wedding haben wir Mexikaner getrunken.
Ach, ich liebe Mexikaner.
Mexikaner ist ganz gut. Mexikaner...
Sag, was es ist.
Mexikaner ist es ist verrückterweise, wird es als Cocktail aufgeführt. Mexikaner ist eine verheerende Mischung. Es ist angeblich entstanden in St. Pauli in einer Kneipe.
Wie so viele verheerende Mischungen.
Ja, da hat der Gastwirt, der es erfunden hat, einen Obstbrand bestellt. Er hat sich irgendwie verbestellt. Und das Zeug, das ankam, war ziemlich mies. Er hat gedacht, was bastel ich jetzt daraus, dass diese Bestellung nicht, dass die nicht wegkippen kann. Und hat das dann mit Tabasco und Sangrita heißt es, ne? Und Pfeffer und Salz zu einem Getränk namens Mexikaner zusammengemischt, was wirklich von dort aus einen Siegeszug um die ganze Welt genommen hat. Also Mexikaner war lange Zeit ein großes Innengetränk St. Pauli, aber man kriegt es mittlerweile auch hier in Berlin. Und
man kriegt es in Berlin tendenziell eher im Osten als im Westen, war so mein Eindruck.
Ja? Ah ja.
Oder verwechsel ich das mit Pfeffi?
Das weiß ich. Nee, Pfeffi. Nee, Pfeffi gibt's.
Ich weiß es.
Ich glaube, alkoholische Getränke, das wandert schnell.
Das wandert schnell, ja. Ich hatte ja seinerzeit mal versucht, Gin Cola als Longdrink zu etablieren. Mm. Und habe es überall bestellt. Dachte, ja, das spricht sich rum. Ich habe es so wirklich demonstrativ genossen.
Hier in Berlin oder?
Ja, hier in Berlin. Ja. Genau. Aber der Barkeeper vom Wiener Blut hat irgendwann mal bei einer Bestellung von mir auf den Boden gespuckt.
Auf den Boden gespuckt?
Ja. Und dann war ich so verunsichert, dann habe ich es bleiben gelassen. Ja.
Dass du dich von sowas auch so verunsichern lässt.
Komisch, spuckt einfach jemand auf den Boden.
Von Bademeistern, die dich aus dem Wasser holen.
Ja, das ist meine natürliche Autoritätsfürchtigkeit. Das wird uns Niederbayern, uns katholisch Niederbayern, das wird uns eingeimpft.
Ja.
Verstehst du?
Das ist der Katholizismus.
Wir können da nicht weg. Deshalb bin auch zu mir, wenn ich jemanden kennenlerne, Beziehung, die haben mir so richtig, ich bin eigentlich ein unabhängiger, ein Wildfang, aber wenn mir mal so richtig jemand
die
Ruder einstellt.
Die Ruder einstellt.
Da bin ich sofort, natürlich, klar. Ja. Ich will ja nicht in die Hölle kommen. Ist doch klar, natürlich. Sowieso. Mach alles, was du sagst.
Na gut, Bernie.
Unser Mexiko-Fazit, wir fahren hin, irgendwann mal.
Wir fahren hin, aber nur?
Nur unter Bewachung.
Nur mit Bodyguards.
Ja, okay. Gut, das war's.
Was ein Scheiß-Fazit, Bernie. Das ist doch wirklich ein Scheiß-Fazit. Die beiden Privilegierten wollen da nicht hin, weil...
Ja, aber nein, aber deshalb war ich ja, mein eigentliches Fazit war ja eigentlich pur, ich wollte hin.
Ja.
Du hast dann wieder den Dreh zum...
Ich jetzt schon wieder,
zur Security.
Ich stell dir gleich mal die Uhr ein, mein Lieber.
Okay, wir lieben, glaube ich. Pass auf, wir kennen es ja nicht, aber wir glauben, dass wir Mexiko lieben.
Ich glaube, Da schließe ich mich an.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Brennerpass.
Auf Wiederhören.